Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Im zweiten Teil unseres Themenblocks Ihre Wetten besprechen wir heute das Buch Geheimagent Leonard und die Saboteure. Es gibt wieder Millionäre. Ob sie gelangweilt sind, wissen wir nicht. Aber gewinnen wird diesmal nur einer. Hallo Heike.
Hallo Marc. Bevor wir heute mit der Besprechung von Leonard anfangen, haben wir aber noch einen kleinen Hinweis in anderer Sache. In einer früheren Podcast-Episode haben wir ja schon mal Spiele besprochen. Unter anderem auch die TKKG-Spiele von Tivola Games. Tivola möchte nun in der nächsten Woche einige Sammlerstücke verlosen in Zusammenarbeit mit dem Bandenboard. Wenn ihr also daran interessiert seid, schaut doch ab Montag mal auf die Facebook- oder Instagram-Seite von Tivola Games oder auch ins Forum unter bandenboard.de. Da gibt es dann weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen. Jetzt aber zu den speziellen Fakten von Leonard. Geheimagent Leonard und die Saboteure sind Band 3 der Reihe in der deutschen Übersetzung, die im Schneiderbuch Verlag erschienen ist. Band 3 erschien hier im Jahr 1968. Das französische Original ist 3 Jahre früher erschienen, interessanterweise schon als Band 4. Hier ist Band 3 Leonard und der Satellit, der in der deutschen Übersetzung aus irgendwelchen Gründen dann Band 4 geworden ist. Zum Klappentext findet man im Netz in der Regel jetzt einen relativ kurzen, in dem nur von Sprengstoffanschlägen in London die Rede ist und dass der französische Geheimagent Leonard nach London geschickt wird, um die aufzudecken und da in seinen gefährlichsten Einsatz gerät. Auf irgendeiner Seite, wo eine Erstausgabe angeboten wurde, habe ich jetzt auf der Rückseite auf einem Bild auch noch einen längeren Klappentext entdecken können, der ziemlich dramatisch formuliert ist, deshalb wollte ich ihn mal schnell vorlesen. Merkwürdige Dinge passieren in London. Standbilder berühmter Männer werden gesprengt, Häuser fliegen in die Luft, sogar in Kirchen werden Bomben gelegt. Der Secret Service arbeitet fieberhaft, geheimnisvolle Spuren weisen nach Frankreich. Der Secret Service bittet den französischen Geheimdienst um Unterstützung und so wird Leonard eingesetzt, der jüngste Geheimagent Frankreichs. Er spielt ein gefährliches Spiel in London, fast scheint es, als seien seine Zähigkeit, sein Mut und seine Klugheit stumpfe Waffen im Kampf gegen den unbekannten Gegner. Aber Leonard wagt den letzten Einsatz und entlarvt die Saboteure. Es ist ein bisschen übertrieben, wie es im Klappentext halt üblich ist, aber es wird tatsächlich im Showdown recht dramatisch werden. Auf dem Cover des Schneiderbuchs sehen wir im Vordergrund Leonard, im Hintergrund eine nächtliche Szenerie, 3 Männer nur als Silhouetten sehen aus, wie man sich so typische britische Gentlemen vorstellt, mit Melone, Aktentasche und Regenschirm. Und das Ganze vor der riesigen, düsteren Silhouette von St. Paul's Cathedral. Da findet eine entscheidende Szene gegen Ende des Buches statt. Ich habe ja schon erzählt, dass wir ein Dreierband haben, wo unter anderem Leonard wird ausgebildet und jetzt auch der 3. Band noch Leonard und die Saboteure drin sind. Da haben wir dieses Titelbild eben nicht, sondern nur so ein Kapitel-Titelbild, würde ich es mal nennen. Also eine Doppelseite illustriert, wo der 3. Band anfängt. Da sehen wir Leonard und eine Frau. Wir werden im Lauf der Handlung feststellen, das muss wohl Clarisse sein, die mit erhobenen Händen in ein Haus gehen und hinter ihnen sehen wir auch so 3 Gentlemen mit Melonen. Das Ganze findet noch eine Szene später als das offizielle Titelbild statt.
Was Cover und Klappentext angeht, waren wir komplett aufs Internet angewiesen, denn in unserem Buch, das einfach nur aus einem blauen Einband besteht, fehlt der hintere Buchrücken. Und es sieht so aus, als hätte es da vielleicht mal einen Schutzumschlag gegeben und auf dem waren vielleicht alle 3 Titelbilder drauf. Das konnten wir aber noch nicht rausfinden. Das Buch hat 135 Seiten und beschreibt die Ereignisse von nur 6 Tagen. Die Geschichte startet im Juli, wie etwas später gesagt wird. Leonard befindet sich in London. Er ist gerade im Büro eines gewissen Colonel Yu und der gehört zum britischen Geheimdienst Ihrer Majestät. Yu ist Angehöriger des Secret Service. Ich vermute, damit ist der Secret Intelligence Service gemeint, auch bekannt als MI6, also der Auslandsgeheimdienst der Briten. Die Engländer haben quasi um Amtshilfe gebeten in Frankreich. Sie wollten einen jungen französischen Geheimagenten, der ihnen bei einem Auftrag helfen soll. Die ersten paar Seiten im Buch beschreiben das Gespräch, Allerdings wird nie klar, worum es bei diesem Auftrag eigentlich überhaupt geht. Das Gespräch ist recht bissig. Zum Teil liegt es an Colonel Yu, zum Teil aber auch an Leonard, der ja, wie wir von anderen Büchern her wissen, nicht unbedingt viel Respekt vor Autoritäten hat. Nur als 16:30 am Nachmittag ist und Tee in britischen Büros serviert wird und Leonard auch Tee verlangt, da lockert sich die Atmosphäre für eine gewisse Zeit etwas auf. Im Laufe des Gesprächs fällt ein schöner Satz, wie ich finde. Vielleicht ist das das Motto des britischen Geheimdienstes. Yu sagt nämlich, frei formuliert, dass ein guter Geheimagent nicht an die Gegenwart denkt, sondern sein ganzes Handeln auf die Zukunft ausgerichtet ist. Das erinnert mich ein wenig an das Motto des FND oder der SNIF, wie er im französischen Buch heißt. Und sein Chef ist auch Capitaine Montferrand, also französisch Le Capitaine. Und das Motto des SNIF bzw. FND ist ja, jeder für sich, aber alle für einen, oder anders paraphrasiert. Yu spricht davon, dass von Leonards Erfolg oder Misserfolg die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und Frankreich abhängen werden. Er baut also ganz schön Druck auf. Aber auch hier erfahren wir erst ganz spät, worum es denn jetzt wirklich eigentlich geht, als Yu endlich mit Fakten rüberkommt. Seit ungefähr einem Jahr erschüttert eine Anschlagsserie Großbritannien, im Wesentlichen London. Baudenkmäler werden angegriffen und beschädigt. Zum Beispiel, das gibt er an, dass eine Statue von Lord Nelson in einem Park, da wird eine Nase abgeschlagen, oder der Thronsessel der ehemaligen Königin Elisabeth I. aus dem 16. Jahrhundert wird in die Luft gesprengt. Der Thronsessel befand sich, so wie ich es verstanden habe, in Privatbesitz eines gewissen Sir Huddlestone Fuddlestone. Jetzt klingt der Name sehr ausgedacht und ich bin mir ziemlich sicher, das ist er auch. Und ich dachte, dass das vielleicht eine Kreation für das deutsche Buch, also für das Schneiderbuch war. Aber ich konnte einen Blick ins französische Original werfen und da heißt er genauso. Also der Name kommt vom Autor des französischen Buchs. Die Polizei hat ermittelt und herausgefunden, dass die Anschläge immer nur gegen Denkmäler, seien es Baudenkmäler oder seien es andere Dinge aus der Vergangenheit, die Nationalstolz der Briten hervorrufen, gerichtet sind, aber niemals gegen Menschen. Die einzige Spur, die sie haben, ist, dass die Anschläge in zeitlicher Nähe zu touristischen Führungen stattgefunden haben. Führungen, die eine Firma namens WTA, die in London ihren Sitz hat, ausgerichtet hat. WTA steht für Welcome to All. Geschäftsführer ist ein Mr. Bulliot, aber der hat einen exzellenten Ruf. Das hat die Polizei alles durchleuchtet. Auch seine Mitarbeiter. Nirgendwo hat sich ein Anhaltspunkt ergeben, dass in dieser Firma irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Auffällig, aber natürlich noch kein irgendwie gearteter Hinweis auf Urheberschaft ist, dass die meisten Touristen, die WTA nutzen, aus Frankreich kommen. Der Funknachrichtendienst der Briten hat eine in Französisch gehaltene kurze Unterredung aufgefangen vor einiger Zeit und da haben sich Unbekannte darüber unterhalten, dass bald endlich alle britischen Denkmäler hops genommen worden sind und dass man dann wieder ruhig schlafen könnte. Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass die weiteren Untersuchungen nun nicht mehr durch die Polizei, sondern durch den britischen Geheimdienst vorgenommen worden sind. Und dann kommen wir jetzt zu Leonard. Er soll sich nämlich, gibt Colonel Yu als Idee vor, als Tourist bei WTA einschleusen und mal schauen, was bei der Firma während der Führung alles so abläuft. Leonard soll aber recht selbstständig arbeiten. Er ist weiter dem französischen Geheimdienst unterstellt. Und Yu bittet aber darum, dass auch er informiert wird über die Ergebnisse.
An eine Begebenheit aus diesem Gespräch erinnere ich mich immer, wenn ich an dieses Buch denke. Das Aufklärungsgespräch oder diese Auftragsvergabe bei Colonel Yu wird in französischer Sprache geführt. Wir wissen ja aus den Astronauten noch, dass Leonard nicht so besonders gut Englisch spricht. Und es geht jetzt um den Kontaktmann, den Leonard beim Secret Service kontaktieren soll, wenn er irgendwelche Informationen hat. Es handelt sich da nämlich um einen William Beecham. Und nachdem er diesen Namen gehört hat, fragt Leonard nochmal ganz interessiert nach Beecham. Wie schreibt er sich denn? Ja, ganz einfach. B-E-A-U-X-C-H-A-M-P-S. Hä? Aber das spricht sich doch Beauchamp aus. Nee, im Englischen spricht sich das Beecham aus. Also da gibt es jetzt nochmal eine Kabbelei zwischen Leonard und Colonel Yu, wo nochmal deutlich wird, dass Leonard irgendwie ein bisschen Probleme mit Autoritäten hat. Nachdem er jetzt aus dem Büro von Colonel Yu rausgekommen ist, hat Leonard auch nicht wirklich den Eindruck, dass dieser ihn besonders unterstützen wird oder will. Yu hat auch eine Bemerkung gemacht, wenn Leonard zufälligerweise irgendwelche Erkenntnisse gewinnt, soll er doch bitte auch dem Secret Service Bescheid sagen und nicht nur seinem eigenen französischen Nachrichtendienst. Das klingt für Leonard eben so, als ob Yu damit rechnet, dass er sowieso nichts rausfinden wird. Außerdem wundert er sich noch, dass er den Rat bekommt, sich bei WTA, dieser Touristenorganisation, einzuschleusen. Angeblich hat der Secret Service die doch schon von vorne bis hinten durchleuchtet und die sind komplett unverdächtig. Also das passt für Leonard irgendwie nicht so ganz zusammen. Trotzdem ist das aber auch sein erster Ansatzpunkt. Er begibt sich jetzt ins Archiv des Secret Service und studiert erstmal die Akten über diese ganzen Vorfälle. Dort ist notiert, dass im letzten Jahr 30 Explosionen stattgefunden haben. Der Abstand zu Besichtigungstouren von WTA liegt zwischen 2 Tagen und 3 Wochen. Die Explosivkörper an sich waren Expertenarbeit. Es wurde mit Knallquecksilber gezündet. Das ist jetzt ein Begriff, der mir so nichts gesagt hat, aber es scheint wirklich ein Thing zu sein. Knallquecksilber wird wohl als Initialsprengstoff für andere Explosivstoffe benutzt. Es kann durch relativ leichte thermische oder mechanische Beanspruchung zur Explosion gebracht werden. Zerfällt dann in Quecksilber, Stickstoff und Kohlenmonoxid, ist also irgendwie nicht so wirklich gesundheitsförderlich und kann aber stabil unter Wasser gelagert werden. Das ist so das, was ich rausgefunden habe. Spielt jetzt für die weitere Entwicklung des Falls nicht wirklich eine Rolle, aber den Begriff wollte ich einfach mal für mich geklärt haben. In den Akten des Secret Service befindet sich jetzt auch noch ein Dossier über, ich nenne ihn Bouliot, du hattest Bouliot gesagt, den Chef von WTA. Wahrscheinlich ist beides gültig. Es steht nämlich in diesem Dossier, er ist gebürtiger Franzose, aber seit 20 Jahren jetzt britischer Staatsbürger. Insofern müssen wir ihn wahrscheinlich selber fragen, wie er ausgesprochen werden will. Er hat die WTA vor einigen Jahren gegründet, größtenteils mit Eigenkapital, aber auch mit staatlichen Finanzhilfen. Gründliche Untersuchungen durch den Geheimdienst haben jetzt nichts Auffälliges zutage gefördert. Auch eine Telefonüberwachung war bisher unauffällig. Das Einzige, was noch irgendwie merkwürdig ist, dass junge französische Touristen, die mit WTA hier Besichtigungstouren durchführen, sich einen Spaß daraus zu machen scheinen, sich nachts in Museen einschließen zu lassen. Das ist wohl jetzt schon öfters vorgekommen. Anschließende Befragungen durch die Polizei waren aber immer unergiebig. Die Jugendlichen konnten sich rausreden mit: Ich war neugierig, ich wollte mir das nochmal genau angucken. Ach, Schusseligkeit, ich habe die Zeit vergessen, aus Versehen eingeschlossen. Es konnten sich also nie wirklich harte Verdachtsmomente herauskristallisieren.
Nach dem Studium der Akten verlässt Leonard, so wie ich es verstanden habe, das Gebäude des MI6 und begibt sich in sein Hotel, das Hotel 70. Er überlegt dabei, wie er vorgehen soll. 2 Dinge sind für ihn im Moment wichtig. Zum einen möchte er beim SNEAF anfragen, ob es vielleicht Hinweise darauf gibt, wer die Unbekannten sind, welche die Funksprüche da abgesetzt haben. Und zum zweiten wäre es für Leonard durchaus sinnvoll, dass man die Baudenkmäler genauer überwacht, wahrscheinlich wohl insbesondere die, die bis jetzt noch nicht angegriffen worden sind. Leonard ist außerhalb und als er am Abend in sein Hotel zurückkommt, wartet ein Besucher auf ihn, William Bitcham. Er ist etwa 25. Die beiden sind recht ähnlich im Wesen, das war so mein Eindruck, und verstehen sich recht gut. Dennoch entwickelt sich sehr schnell eine Rivalität zwischen den beiden, denn beide wollen, so wie ich es verstanden habe, die Anschlagsserie unabhängig voneinander aufklären. Billy, so nennt sich William, hält Leonard sogar für überheblich und Leonard meint, er wettet nicht gegen Bitcham, wer gewinnt, weil er ist sich sicher, dass er es ist. Insgesamt bringt das Gespräch dem Leser jetzt eher weniger. Es dient wohl einfach nur zur Einführung des neuen Charakters William Bitcham.
Am nächsten Tag gibt Leonard zunächst einen chiffrierten Brief an den FND auf mit Rechercheanfrage, um mehr über diese unbekannten Leute aus dem Funkspruch herauszufinden. Er regt an, dass französische Sprengstoffexperten mal unter die Lupe genommen werden sollen, möglicherweise auch mit irgendwie geartetem Bezug zum Nahen Osten, denn in dieser Region wurde dieser Funkspruch aufgefangen. Danach begibt sich Leonard zu WTA, dieser Touristenorganisation, denn das scheint ja irgendwie doch sein einziger Ansatzpunkt zu sein, um diesen Sprengstoffattentaten jetzt irgendwie auf die Spur zu kommen. Am Empfang trifft er auf zwei Damen, mit denen er sich auch mal wieder eine Kabbelei liefert. Ziemlich unnötiges Gespräch, das da bissig hin und her geht. Die jüngere der beiden Damen findet er anscheinend ganz sympathisch. Sie stellt sich vor als Clarice Barlow und sie ist Touristenführerin. Leonard besteht darauf, dass er ihr zugeteilt wird bei der nächsten Tour. Und es ist just wirklich noch ein Platz frei in der Tour, die jetzt sofort startet. Es handelt sich um eine mehrtägige Busrundtour und er verfügt sich jetzt in einen Reisebus, wo er sich inmitten von etwa 50 anderen, zumeist französischen Touristen, wiederfindet. Aus mir jetzt nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen führt er sich am Anfang dieser Bustour einfach unausstehlich auf. Er stellt einfach selten dämliche Fragen. Zum Beispiel, warum die Engländer denn ihre Sehenswürdigkeiten immer nach Niederlagen benennen, so Waterloo Station und Trafalgar Square, das wären doch vernichtende Niederlagen gewesen. Als Clarisse ihn dann darüber aufklärt, Moment mal, da haben die Engländer doch gewonnen. Ja, ja, aber die Franzosen haben da verloren. Finden Sie es nicht geschmacklos, uns als Franzosen gerade diese Dinge zu zeigen? Und dann stellt er auch noch weiter einfach unnötig dämliche Fragen, zum Beispiel, ob sie auch eine Vorstellung im Piccadilly Circus besuchen könnten und lauter so Kram. Clarisse ist zunehmend genervt, aber sie bleibt erstmal noch professionell. Während der Fahrt mustert Leonard auch seine Mitreisenden. Ein paar Leute werden näher beschrieben, die spielen aber im weiteren Verlauf keine Rolle. Der einzige, der ab und zu nochmal vorkommt, ist ein Monsieur Call. Kaul, keine Ahnung, wie der sich aussprechen soll. Ein Typ mit einer Figur wie ein Preisboxer und offensichtlich mehr an Quantität als an Qualität interessiert. Er freut sich zum Beispiel, dass sie innerhalb einer Stunde durchs Museum durchgerast sind. Dann hat er jetzt alles gesehen und er muss da nicht den ganzen Tag drin verschwenden. Neben Leonard im Bus sitzt ein 16-jähriger Junge, ein Monsieur Pouillot, den Leonard aber anscheinend von Anfang an aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gefressen hat. Er gibt ihm gleich einen wenig schmeichelhaften, in Anführungszeichen, Kosenamen, Baby Schuh. Und im weiteren Verlauf des Buches ist, wenn von diesem Jungen die Rede ist, eigentlich nur noch von Baby Schuh, dem kleinen Kohlkopf, die Rede. Im Verlauf des Tages ändert Leonard dann irgendwann seine Taktik. Es dämmert ihm, dass Informationen über WTA wahrscheinlich am einfachsten über Clarisse zu bekommen wären. Und deshalb stellt er jetzt seine dämlichen Fragen ein und lenkt in einen versöhnlicheren Kurs ein, will sich an Clarisse ranschmeißen und lädt sie auch zum Mittagessen ein, was Clarisse allerdings ablehnt. Zur Mittagspause kehrt der Bus wieder zur WTA-Zentrale zurück. Und dort läuft Leonard jetzt auch dem Chef der Organisation, diesem Mr. Bouillot, über den Weg. Verwickelt auch den in ein super unnötiges Gespräch. Wirklich Nonsens-Informationen, die da hin und her gehen. Das einzige Sinnvolle, was man aus diesem Gespräch noch mitnimmt, ist, dass Leonard erfährt, Clarisse arbeitet erst seit kurzem für WTA.
Am Nachmittag geht die Bustour weiter. Sie schauen sich zuerst eine Wachablösung am Buckingham Palace an. Und Leonards Busnachbar versucht, ihn immer wieder in ein Gespräch zu verwickeln, aber Leonard scheint ihn nicht zu mögen und gibt ihm auch sonst durch seine patzigen Antworten zu verstehen, lass mich in Ruhe, Junge. Der nächste Stopp ist die Westminster-Abtei und da passiert etwas Seltsames, denn Clarisse behauptet steif und fest, hier in der Abtei liege Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, und das sei der einzige Amerikaner, dem diese Ehre zuteil wird. Und als Leonard nachfragt, wo denn der Sarg wäre, deutet Clarisse voller Überzeugung auf den Thronsessel von Edward dem Bekenner und behauptet, darunter. Leonard wundert sich, Er hat zwar selbst nicht so viele Kenntnisse über die britische Geschichte, aber dass der amerikanische Schriftsteller nicht dort begraben ist, sondern in Amerika, das weiß er. Und er wundert sich, dass ein Fremdenführer einer Touristenorganisation so unglaublich dreist lügt. Die Führung ist rum, alle gehen zurück zum Bus, aber jemand fehlt. Baby Shu ist nicht da. Clarisse rennt zurück in die Abtei, sucht ihn und hat ihn eine Viertelstunde später gefunden. Baby Shu gibt an, dass er sich eine Kapelle nochmal habe ansehen wollen, aber Leonard findet, das ist eine ziemlich faule Ausrede, das glaubt er nicht. Und wir erinnern uns, dass das ja eine der Erkenntnisse der Polizei war, als sie die Anschläge untersucht hat, dass öfters mal Jugendliche solche kleinen Scherze gemacht haben und manchmal fand danach an diesem Ort ein Anschlag statt. Da stellt sich jetzt die Frage, ist also die Westminster-Abtei das nächste Ziel? Damit ist der erste Tag beendet, man fährt zurück zur WTA und Leonard möchte noch wissen, ob Clarisse ihm vielleicht die Bustour des Folgetages gibt, für den Fall, dass er sich verspätet und die Abfahrt nicht einhalten kann. Das klappt aber nicht, die Tour bekommt er nicht. Was er mit dieser Information machen wollte, weiß ich nicht. Vielleicht hätte er dann Billy, also seinen Kontakt bei Colonel Yu, darauf hingewiesen und der hätte eventuell die dann dort abgefahrenen Sehenswürdigkeiten besonders überwachen können. Leonard geht zurück ins Hotel und dort erhält er einen Anruf von Billy, dass eine Antwort vom Sneef eingetroffen ist. Die hätten einen Brief geschickt mit einer Spezialmaschine und das zu Händen vom britischen Geheimdienstchef. Leonard erhält eine Liste von ungefähr 150 Namen französischer Bürger, die irgendetwas mit Sprengstoffen zu tun haben. Und darunter sind auch drei, die in dem Gebiet, aus dem der Funkspruch aufgefangen worden ist, schon mal Anschläge verübt haben. Allerdings sind die Informationen viele Jahre alt. Es ist also unklar, ob das heutzutage noch irgendeine Relevanz hat. Dennoch glaubt Leonard, dass er so langsam eine Spur gefunden hat. Denn wenn das Ziel der Attentäter ist, England vor der Öffentlichkeit zu blamieren, dann müssen sie schwerere Geschütze auffahren. Dann reicht es nicht, einer Nelson-Statue die steinerne Nase abzuschlagen, sondern muss Größeres passieren. Big Ben muss 13 Mal schlagen, wenn es nur 12 Uhr ist oder solche Dinge. Und deswegen vermutet er ganz stark, dass in der nächsten Zeit in London, in der britischen Hauptstadt, größere Anschläge geschehen. Billy ist davon nicht überzeugt, aber Leonard glaubt, dass wenn er, und jetzt geht's in Richtung Profiling, sich versucht, in die Gedanken der Ganoven hineinzuversetzen, er ihnen recht schnell auf die Spur kommen kann. Und damit endet Leonards zweiter Tag in London.
Interessant fand ich in dieser Szene eine Abweichung zwischen dem französischen Original und meiner Übersetzung. Es werden nämlich Jahreszahlen genannt, ab wann der FND die Spur dieser zu überprüfenden Sprengstoffexperten verloren hat. Im französischen Original ist da die Rede von 1946. In meiner übersetzten Auflage von 1977 ist diese Jahreszahl, dass die Spur verloren gegangen ist, von 1956. In beiden Fällen wird darauf verwiesen, dass Leonard sagt, es ist ja schon ewig her, da war ich ja noch nicht mal geboren. Und wenn wir annehmen, dass Leonard gerade 18 geworden ist, der jüngste Geheimagent Frankreichs, dann stimmt das ja in beiden Fällen dann wieder überein. Was ich mich in dieser Szene allerdings gefragt habe, Leonard spekuliert ja, die Saboteure müssen jetzt eine Stufe weitergehen und werden jetzt auch in London aktiv werden müssen. Ich dachte, im Briefing mit Colonel Yu ist schon rausgekommen, dass Anschläge in London verübt wurden. Also da passt irgendwie die Story auch nicht mehr so ganz zusammen. Oder es ist so gemeint, wie du gesagt hast, dass die Anschläge jetzt einfach spektakulärer werden müssen. Am nächsten Tag geht die Besichtigungstour weiter. Es geht zur Tate Modern Gallery. Die wird auch in einer Stunde abgehandelt, was den Preisboxer natürlich freut. Er will ja möglichst viel für sein Geld in möglichst kurzer Zeit kriegen. Dann meldet sich aber noch eine andere Touristin. Sie hat in der Zeitung von diesen Anschlägen gelesen und macht sich ein bisschen Sorgen. Aber Clarisse wiegelt ab und meint auch, die Attentäter werden sich nicht nach London wagen. Hier jetzt wieder diese Diskrepanz. Und außerdem wären sämtliche WTA-Kunden ja auch hervorragend versichert über eine Gruppenversicherung von Spencer, Spencer und Spencer. Aha, wenn dann also irgendwo eine Bombe hochgeht, bin ich wenigstens toll versichert. Naja, da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen mehr. Leonard nimmt seine Mitreisenden auch noch mal ein bisschen näher unter die Lupe, unterhält sich etwas mit denen. Baby Shu, sein Sitznachbar, lässt nur raus, er treibt Studien, aber es bleibt kryptisch. Was genau er studiert, will er nicht so richtig sagen. Der Preisboxer gibt an, er sei Heilkundiger für Bewegungskrankheiten. Und das will Leonard bei nächster Gelegenheit eben auch vom FND überprüfen lassen. Schließlich kommt die Besichtigungsgruppe bei St. Paul an, St. Paul Cathedral. Da zieht sich die Gruppe etwas auseinander, denn die Besichtigung der Kuppel scheint doch relativ anstrengend zu sein, diese vielen Stufen da zu erklimmen. Immer mehr von der Gruppe bleiben zurück. Nur ein Dutzend etwa erreicht die Flüstergalerie. Ein Bauteil in dieser Kuppel, das offensichtlich eine außergewöhnliche Akustik aufweist. Wenn zwei Personen auf gegenüberliegenden Seiten der Kuppel stehen und sich zurufen, verstehen sie sich nicht. Wenn sie sich dann aber umdrehen und nur ganz leise gegen die Wand flüstern, dann ist die Akustik in dieser Kuppel dergestalt, dass man solcher Art Gespräche wunderbar verstehen kann. Das müssen die Touristen jetzt nacheinander alle ausprobieren und Leonard nutzt seinen Slot, um nochmal einen Flirtversuch zu starten und Clarisse wieder zum Essen einzuladen. Aber auch da bleibt die Antwort aus. Er kann immer noch nicht bei dieser Fremdenführerin landen. Jetzt geht es noch weiter hinauf in die Dachkuppel von St. Paul. Da kommen jetzt nur noch 6 Touristen mit. Allen anderen ist die Kletterei über steile Leitern einfach zu mühsam. Und ganz oben gibt es wohl eine Dachluke, wo man nur noch ganz alleine auf einer Leiter stehend umschichtig rausgucken kann. Leonard findet den Ausblick enttäuschend. Eigentlich kann er nur Himmel sehen, weil die Aussicht auf London von irgendwelchen Balustradenteilen versperrt wird. Was ihm nur auffällt, sind irgendwelche Kabel, die da übers Dach verlaufen. Er fragt Clarisse danach und sie behauptet, ja, die gehören zum Blitzableitungssystem. Als sie zurück zum Bus kommen, stellt man fest, dass Baby Shu erneut fehlt. Er kommt dann ein paar Minuten später an und sagt, er hätte sich noch ein Eis gekauft, hätte aber gar nicht geschmeckt.
Als nächstes steht der Tower auf dem Programm. Die Besichtigung geht weiter. Leonard hat den Plan gefasst. Er möchte sich im Tower einschließen lassen. Vielleicht wird ja da ein Anschlag verübt. Er tut während der Führung alles, um die Tour so lang wie möglich zu machen. Er verschleppt alles. Er ist unglaublich nervig mit seinen Äußerungen. Und irgendwann flippt Clarisse aus, schreit rum, beleidigt Leonard, beleidigt auch die anderen Touristen. Sie hat die Nase voll, auch von ihrem Job. Es ist dann auch noch die Rede von den Kindern von König Edward. Ich vermute, es sind die Kinder von Edward IV. Gemeint, die im Tower umgekommen sind. Und die Touristen verstehen Clarisses Ausbruch genau als das, was er ist. Dass sie nämlich die Nase voll von diesen blöden Touristen hat. Aber Leonard kann das umbiegen und meint, Clarisse hätte die Kinder von König Edward IV. Beleidigt. Als der Tower schließt, alle rausgehen, bleibt Leonard zurück, versteckt sich. Das klappt auch, aber dann kommt ein Wachmann, der mit seiner Taschenlampe überall hinleuchtet und Leonard hat ein Problem. Zum Glück ist eine Wand in dem Zimmer, in dem er ist, rau, sodass er daran hochklettern kann. Und jetzt hängt er in 2 Meter Höhe im Wesentlichen an 2 Fingern und hofft, dass der Wachmann schnell wieder vorbeigeht und nicht nach oben guckt. Geht alles glatt und Leonard ist nun im Tower eingesperrt und schleicht herum. Er spielt selbst Wachmann, überprüft alles, aber die Türen sind verschlossen. So einfach kommt da kein Attentäter rein. Dann sucht er sich einen Ort zum Warten, eine Steinbank, und die Stunden vergehen und es passiert nichts. Irgendwann, es ist 11:30, Leonard hat natürlich eine Uhr mit einer Leuchtziffernanzeige, hört er ein Geräusch eines Schlüsselbundes, die Tür öffnet sich und eine dunkle Gestalt kommt rein. Das ist aber kein Wachmann, denn die Gestalt lässt nur kurz einmal die Taschenlampe aufblitzen und bewegt sich auch sonst sehr leise, geheimnisvoll. Leonard überlegt noch, wie er die Gestalt ansprechen soll, Englisch oder Französisch. Und da schreit ihn jemand an, Hands up! Leonard kontert auf Französisch, au les mains. Und dann hört man ein Klicken. Es hört sich so an, als ob jemand Leonard erschießen wollte. Aber die Waffe war nicht entsichert. Leonard nutzt den Moment, überwältigt die Gestalt, schaltet seinerseits seine Taschenlampe ein und dann erkennt er, wer vor ihm steht. Es ist Clarisse, die Fremdenführerin.
Leonard ist perplex. Clarisse meint, ich will den Saboteur fangen, das sind Sie. Leonard hält seinerseits Clarisse für die Saboteurin. Seine Theorie ist, dass Beaulieu zu den Attentätern gehört und immer wenn ein Anschlag ansteht, Clarisse als Fremdenführerin für 1-2 Wochen einschleust. Der Anschlag stattfindet, Clarisse wieder verschwindet und dann, so wie ich es verstanden habe, würde sie nie in irgendwelchen Büchern auftauchen. Dann aber lassen beide die Maske fallen. Leonard gibt sich als Agent des französischen Geheimdienstes zu erkennen, er hat ja seine Ausweiskarte dabei. Und Clarisse gibt an, dass sie zur Fahndungsabteilung des britischen Geheimdienstes gehört. Sie ist Colonel Yu unterstellt. Im Laufe des Gesprächs kommt heraus, es ist ihr erster Auftrag und aus Nervosität hat sie wohl vergessen, die Waffe zu entsichern. Die beiden verbünden sich nun und wollen den Saboteur gemeinsam finden. Es gibt einen Mitternachtsimbiss und der Tag ist damit beendet. Was ich ganz interessant fand an der Szene ist, dass während des Imbisses Leonard so ein bisschen von seinem Leben erzählt und wir erfahren, dass er schon früher in London gewesen ist und zwar schon in der Zeit, bevor er Geheimagent war, in der Zeit, als er noch unter Vormundschaft stand. Er war mit seinem Vormund da. Es ist sehr selten in den Leonard-Büchern, zumindest in denen, die ins Deutsche übersetzt wurden, dass wir Informationen über Leonards Vorleben bekommen. Leonard bittet Clarisse, am Folgetag eine Befragung von Baby Shu durchführen zu lassen unter Zuhilfenahme von Colonel Yu. Er teilt ihr aber nicht mit, warum. Das Einzige, was er sagt, ist, dass er nicht glaubt, dass bei dieser Befragung etwas herauskommen wird, denn er wird nicht daran teilnehmen wollen. Auch wir als Leser erhalten keine Informationen darüber, was Leonard mit diesem Move bezweckt. Was ich mich in der Szene noch gefragt habe, warum versteckt sich Leonard im Tower? Klar, der kann natürlich auch Anschlagsziel sein, aber Baby Shu hat sich doch in der St. Paul's Cathedral so auffällig verhalten und hat sich wieder zurückfallen lassen. Wäre es dann nicht sinnvoll gewesen, sich dort zu verstecken oder zumindest Billy darauf hinzuweisen, dass er die Kathedrale beobachten soll?
Das stimmt schon, eine Überwachung von St. Paul wäre mir jetzt hier irgendwie auch sinnvoller erschienen. Aber vielleicht hat Leonard einfach nur die Gunst der Stunde genutzt, dass er jetzt halt kurz vor Schließung des Towers da war. Und bei St. Paul wäre er nach Ende der Führung, vielleicht schließen die früher, gar nicht mehr reingekommen oder so. Das ist jetzt alles reine Spekulation. Ist wohl eine Autorenentscheidung, dass Leonard sich unbedingt im Tower hat einschließen lassen wollen. Am nächsten Tag geht die Besichtigungstour auf jeden Fall weiter. Es stehen die Tower Bridge und das Parlament auf dem Programm. Baby Shu verhält sich erstmal unauffällig. Es gibt ein stilles Einvernehmen zwischen Clarisse und Leonard. Leonard spielt immer noch den Dummen und macht unnötige Bemerkungen, damit es den anderen nicht auffällt, dass er sein Verhalten jetzt plötzlich komplett ändert. Aber Clarisse lächelt im Stillen nur noch drüber, sie weiß ja, wie er es meint. In der Mittagspause gibt es jetzt auch wieder einen Auftrag. Leonard beauftragt Billy herauszufinden, was es mit diesen ominösen Kabeln auf dem Kuppeldach von St. Paul auf sich hat. Da scheint er wohl irgendwie noch länger drauf rumzudenken. Die kommen ihm nicht so ganz koscher vor. Bei der Besichtigung des Britischen Museums kommt es jetzt so weit, dass Baby Shu sich wieder absetzt. Clarisse bemerkt es wohl, aber lässt es anscheinend zu, in Übereinstimmung mit Leonard. Die ganze Gruppe fährt mit dem Bus ab, ohne dass Baby Shu wieder im Bus aufgetaucht ist. Am Ende des Tages, nachdem sämtliche Touristen an der Zentrale von WTA den Bus wieder verlassen haben, gehen Leonard und Clarisse noch einen Tee trinken. Und Clarisse berichtet, dass Billy wohl sehr zufrieden mit ihr ist. Und ich habe es so verstanden, Billy hat ihr auch erzählt, dass sie Baby Shu jetzt gekrallt haben und er sich gerade einem Verhör unterziehen muss. Also geht alles nach dem Plan, den Leonard so eingefädelt hat, vonstatten. Außerdem kriegt Leonard jetzt auch noch eine Meldung vom FND, der weiteren Hinweisen von Leonard nachgegangen ist, aber dieser Monsieur Call scheint unverdächtig zu sein. Der FND hat jedenfalls keine Verdachtsmomente gegen ihn ermitteln können.
Am Folgetag erfahren wir, dass Clarisse in ihrer Dienststelle gewesen ist und sie hat Informationen darüber bekommen, was aus der Befragung von Baby Shu am Vorabend herausgekommen ist. Die hat Billy durchgeführt, Ergebnis 0. Niemand im britischen Geheimdienst glaubt, dass der Junge der Saboteur ist.
Sie erzählt das Leonard und ist ein bisschen sauer, denn Clarisse steht jetzt ein kleines bisschen blöd da, weil ja diese Befragung auf ihre Veranlassung hin stattgefunden hat. Leonard vertröstet sie mit einer wiederum sehr ominösen Äußerung. Er glaubt, dass er ihr morgen bereits Wichtiges mitteilen könnte. Leonard scheint also deutlich mehr zu wissen als ich als Leser. Dann starten die Besichtigungen. Im Wesentlichen bleibt man im Bus sitzen. Leonard hat sein Verhalten ein klein wenig geändert. Er ist diesmal sehr freundlich zu Baby Shu, der ja neben ihm im Bus sitzt. Er versucht, den Jungen immer in ein Gespräch zu verwickeln und tut, so wie ich den Eindruck habe, alles, um sich mit ihm nun doch etwas anzufreunden. In der Mittagspause geht Leonard kurz in sein Hotel. Er hofft, dass er eine Nachricht von Billy hat. Die ist auch wirklich da. Die Kabel in St. Paul's gehören wirklich zur Blitzableiteranlage. Colonel Yu wäre außer sich vor Wut gewesen, als Billy ihm von Leonards Verdacht berichtet hat, dass an der Kathedrale demnächst etwas passieren wird. Warum dann der Colonel außer sich ist vor Wut, weiß ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Aber jetzt kommt auch Billy mit einer ominösen Äußerung um die Ecke. Er meint nämlich, er habe einen starken Verdacht, wer der Saboteur ist, bei WTA bzw. den Touristen. Aber er sagt es Leonard nicht. Es scheint hier so ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen den beiden abzulaufen. Nachmittag geht es dann mit den Besichtigungen weiter. Ein Friedhof, Schloss Windsor, Hampton Court. Und Baby Shu gibt zu erkennen, dass er die Engländer nicht mag, dass er sie für Heuchler hält, die ihn die ganze Zeit bespitzeln. Ist das nun ein Indiz darauf, dass der Junge wirklich der Saboteur ist? Denn der britische Geheimdienst vermutet ja, dass irgendjemand mit diesen Anschlägen England vor der Weltöffentlichkeit lächerlich machen will. Das könnte hier natürlich passen. Es könnte aber auch genauso gut die Reaktion des Jungen sein darauf, dass er vom britischen Geheimdienst nun, wenn er der Saboteur nicht ist, in seinen Augen ja fälschlicherweise verdächtigt worden ist und dass er deshalb im Moment gerade nicht gut auf die Engländer zu sprechen ist. Das bleibt für mich hier offen. Als die Bustour dann endet und alle wieder zurück bei WTA sind, es ist Samstag, es gibt eine große Verabschiedungsszene. Ich habe den Eindruck, dass entweder die ganze gebuchte Bustour die Woche jetzt rum ist oder zumindest am folgenden Sonntag hier nichts passiert. Auf jeden Fall hören dann plötzlich alle einen Zeitungsverkäufer, der die aktuellen Schlagzeilen in die Luft brüllt. Es habe einen weiteren Anschlag gegeben auf dem Friedhof, und zwar der Friedhof, den die Touristen an diesem Nachmittag besucht haben. Da war ich jetzt überrascht, denn da die ganze Zeit für mich eigentlich immer von der St. Paul's Cathedral die Rede war, hatte ich eigentlich vermutet, dass dort etwas passiert.
In der nächsten Szene treffen sich Leonard und Clarisse um Mitternacht an der Nelson-Säule. Also seit dem Ende der Bustour sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich habe mich zunächst gefragt, warum eigentlich, aber wir erfahren in dem folgenden Gespräch, dass Clarisse wohl wieder auf ihrer Dienststelle war. Sie ist ziemlich geknickt. Colonel Yu tobt verständlicherweise. Er hatte zwei Agenten auf dem Friedhof und trotzdem ist da ein Attentat passiert. Das kann ja wohl nicht sein. Clarisse rechnet mit ihrer Entlassung. Sie ist jetzt von Colonel Yu für Montagmorgen nochmal vorgeladen worden. Bis dahin passiert erstmal nichts. Und Leonard beruhigt sie, naja, das heißt ja nur, dass wir bis Montagmorgen den Fall geklärt haben müssen, dann ist doch wieder alles in Butter. Clarisse sagt auch, ja super, wir müssen also nur den Fall klären, an dem wir hier schon seit einem Jahr arbeiten und haben dafür noch knapp 2 Tage Zeit, super. Aber Leonard hat hier jetzt neue Anhaltspunkte gefunden. Das sind Informationen, die mir jetzt als Tatsachen hingestellt werden, wo ich die Herleitung nicht so wirklich greifen kann. Er meint, die Anschläge wurden offenbar mit Zeitzünder verübt. Worauf er das jetzt gründet, wie gesagt, keine Ahnung. Und WTA hat nichts damit zu tun. Die Explosionen sind nämlich erfolgt kurz nachdem die WTA-Gruppe den Friedhof wieder verlassen hatte. Ich habe mir das jetzt so erklärt, dass Clarisse und Leonard ihre Gruppe wohl die ganze Zeit dermaßen im Auge hatten, dass sie sicher sein können, niemand aus ihrer Reisegruppe hat während ihres Aufenthalts da irgendwas deichseln können. Das heißt, die Sprengladungen müssen schon vorher angebracht worden sein und müssen insofern dann mit einem Zeitzünder zur Explosion gebracht worden sein. Leonard ist der Meinung, jetzt wo die Zeitungen schon Schlagzeilen darüber bringen, geraten die Saboteure auch unter Druck. Also demnächst werden wahrscheinlich sämtliche Baudenkmäler dermaßen unter Beobachtung stehen, dass da nichts mehr geht. Wenn die Saboteure also noch einen Coup landen wollen, dann müssen sie jetzt Gas geben. Insofern ist jetzt die Zeit, sie zu schnappen, weil in 2 Wochen ist die Möglichkeit vorbei. Außerdem hat Lennet für sich ausgetüftelt, er glaubt nicht, dass die Schädigung des Ansehens von England im Ausland wirklich das Motiv für diese Anschläge ist. Insofern glaubt er auch nicht, dass Franzosen dafür verantwortlich sind. Er geht von Engländern aus. Clarisse wirft dann ein, ja, hältst du das etwa nur für einen schrulligen Zeitvertreib oder was? Nee, Lennet vermutet irgendwelche materiellen Interessen. Beiläufig wird hier auch noch angedeutet, dass es vielleicht so was Ähnliches wie Wetten sein könnten, wobei ein größeres Risiko mit einem größeren Gewinn, wie auch immer der aussehen soll, belohnt werden könnte. Aber Überlegungen in dieser Richtung werden jetzt nicht weiter ausgeführt. Dafür kriegen wir jetzt aber die Auflösung, was Lennet mit seinem letzten kryptischen Plan bezweckt hat, dass er nämlich Baby Shu hat überprüfen lassen, obwohl er doch schon wusste, dass in dem Verhör 0,0 rauskommen wird. Das Ganze war nämlich ein lang angelegter Plan, der darauf ausgerichtet war, Baby Shu einfach zu verärgern und gegen die Engländer einzunehmen, sodass er hoffentlich sich einem Landsmann anvertraut. Und dieser vertrauenswürdige Landsmann ist Lennet, der sich ja am letzten Tag auffällig an Baby Shu rangemacht hat. Er hat ihn auch nach Abschluss dieser Rundreise noch zum Abendessen eingeladen. Und während dieses Abendessens hat er Interessantes rausgefunden. Baby Shu befindet sich nämlich auf dieser London-Reise als Stipendiat einer sogenannten Stiftung zur Förderung hilfsbedürftiger Sprachstudenten. Diese Organisation ist in Frankreich an ihn herangetreten und hat ihm einfach diese London-Reise gesponsert. Im Zuge dessen ist ihm auch noch angeboten worden, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, möglichst viele einsame Denkerstunden in britischen Museen zu verbringen, sich also möglichst nach Museumsschluss über Nacht dort einsperren zu lassen. Dann soll man einen Aufsatz über die beeindruckendsten Kunstwerke in diesem Museum schreiben und sowohl die Anzahl der einsamen Stunden als auch die Qualität des Aufsatzes werden am Ende bewertet. Und das Preisgeld für diesen Wettbewerb wären 10.000 Francs. Allerdings unter der strengen Auflage, strengstes Stillschweigen über diesen Wettbewerb zu bewahren, auch gegenüber der Polizei. Somit haben wir jetzt endlich eine Erklärung dafür, warum so viele französische Studenten sich in letzter Zeit unter fadenscheinigen Ausflüchten irgendwo in britischen Museen aufgehalten haben und haben einsperren lassen. Die haben wahrscheinlich alle an diesem ominösen Wettbewerb teilgenommen. Offenbar ist das ein Ablenkungsmanöver, das mit den eigentlichen Anschlägen gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur den britischen Geheimdienst oder die Polizei verwirren soll.
Ich fand jetzt, das war eine sehr informationsdichte Szene, die uns hier vorgesetzt wurde. Und sie war auch sehr passiv. Es wird ja alles nur von Clarisse Lennet erzählt oder Lennet erzählt es Clarisse. Lennet hat Ideen, Clarisse hat Ideen. Wir sind also weder bei dem Verhör von Baby Shu dabei, noch bei dem Abendessen Lennets mit Baby Shu, noch nicht bei Clarisse im Zentrum des britischen Geheimdienstes. Es ist also so eine Art erzählte Ermittlungsergebnisszene. Das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass, wenn ich mich recht erinnere, die Lennet-Bücher in der Regel immer so geschrieben sind, dass Lennet immer der Hauptakteur ist. Aber das Abendessen hätte man hier eventuell durchaus aktiv gestalten können, denn so viele Informationen auf einmal, das Kapitel musste ich mehrmals lesen, um da wirklich auch alles im Kopf zu behalten, was jetzt da wo gerade rausgekommen ist. Lennet möchte zum britischen Geheimdienst ins Archiv. Er will noch mal etwas nachschauen. Clarisse ist nicht ganz so begeistert davon, dann müsste sie ja ihren Chef noch vor dem Montag wiedersehen, aber die beiden fahren dorthin. Es ist eine Nachricht vom SNIF angekommen. Die Agenten in Frankreich haben die Geschäftsstelle der Organisation für diese Studentensprachreisen überprüft, aber die Geschäftsstelle in Paris ist komplett leer. Nichts mehr da, keine Akten, kein gar nichts, nur noch leere Räume. Aber die französischen Agenten konnten schon anfangen, eine Liste der Stipendiaten aufzustellen. Sie werden wohl in Schulen nachfragen
Und sie haben herausgefunden, nächste Woche soll ein weiterer Schüler nach London geschickt werden. Der ist wohl jetzt auch schon irgendwie unterwegs. Im Archiv lässt sich Leonard nochmal die Akten geben von den Untersuchungen über die Anschläge. Aber er sucht nicht nach dem, was dort drin steht, sondern er sucht nach dem, was fehlt. Zum einen findet er heraus, dass Bulliot, also der Chef der WTA-Touristenfirma, eine sehr gute Bekanntschaft pflegt mit einem gewissen Sir Marmaduke Torvax Llewellyn oder so ähnlich. Die Namen in dem Buch sind stellenweise sehr seltsam. Wir hatten ja zu Beginn der Geschichte schon Huddlestone Fuddlestone. Aber niemand im britischen Geheimdienst hat diesen Sir überprüft. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil Bulliot untadelig ist, wird er auch untadelig sein. Das ist für Leonard eine Information, die fehlt. Wer ist dieser Kerl? Und das Zweite ist, die WTA ist ja versichert bei Spencer, Spencer und Spencer. Und es ist unklar, wer jetzt den Kontakt mit WTA hält von Seiten der Versicherungsgesellschaft. Und das sind beides Dinge, die möchte Leonard gerne herausfinden. Es gibt einen Dokumentationsfachmann, den sie dann aus dem Bett klingeln per Telefon. Und sie können erfahren, diese drei Spencer sind absolut untadelig. Alles Ehrenmänner, Gentlemen. Und für den Kontakt zu WTA ist ein gewisser Mr. Watson zuständig. Der Dokumentationsfachmann kann auch Adressen geben. Es gibt zwei, ich vermute, so eine Art Stadthaus in der Nähe von London und eins weiter weg. Ich nenne es jetzt einfach mal Landhaus. Leonard ruft im Stadthaus an. Es hebt keiner ab. Gut, es ist Nacht. Vielleicht geht dann auch keiner ans Telefon. Aber das ist für ihn schon mal ein Hinweis. Da könnte man sich doch mal umsehen. Und Clarisse holt noch schnell Einbruchswerkzeug aus dem Magazin. Und dann fahren die beiden los.
Leonard und Clarisse fahren jetzt also zu dem Stadthaus von diesem Versicherungsmenschen Mr. Watson. Sie sind ja beide geschulte Agenten. Das heißt, für sie ist es kein Problem, sich Zutritt zu verschaffen mit einem Dietrich in der Kellertür. Sie schleichen jetzt erstmal durchs Haus und vergewissern sich, ob wirklich niemand da ist. Sie haben zwar vorher angerufen, aber wie du schon gesagt hast, nachts um drei durchaus möglich, dass einer da ist, aber trotzdem nicht ans Telefon geht. Sie sind allein, wie sie feststellen, nachdem sie sämtliche Räume durchsucht haben. Was mir noch ein bisschen merkwürdig vorkam, ist, dass sie auch die Schlafzimmertür mit einem Dietrich öffnen. Würde mir jetzt merkwürdig vorkommen, wenn jemand sich nachts in seinem Schlafzimmer einsperrt, aber sei es drum, wenn die Tür zu ist, muss man halt einen Dietrich nehmen. Nachdem sie, wie gesagt, festgestellt haben, dass niemand sich in diesem Haus aufhält, starten Clarisse und Leonard eine gründliche Durchsuchung, finden aber nichts Verdächtiges. Das einzig Bemerkenswerte, was Leonard noch auffällt, ist ein Ziegenkäse, der im Esszimmer auf dem Tisch liegt, schon relativ trocken aussieht und da einfach so unverpackt rumliegt, ohne eine Schachtel oder sonstige Verpackung, kein Hinweis auf die Marke. Gut, liegt da halt so ein Stück Ziegenkäse rum. Mittlerweile ist die Nacht schon ziemlich weit fortgeschritten, langsam graut der Morgen, aber Clarisse und Leonard gönnen sich keine Pause. Als nächstes steht auch noch das Landhaus von Mr. Watson auf ihrer Liste.
Leonard und Clarisse fahren jetzt mehrere Stunden durchs Land und irgendwann am Nachmittag kommen sie im Landsitz von Mr. Watson an. Sie treffen einen Mann und der ist bei der Gartenarbeit. Das ist Mr. Watson. Leonard erzählt jetzt eine Räuberpistole. Er schwafelt und schwafelt und schwafelt, stellt sich und Clarisse vor als Cousin und Cousine aus Frankreich. Sie würden zu der Familie der Gobins gehören und die würde ja, wie jedermann weiß, hinter der Hälfte aller Versicherungsgesellschaften in Frankreich stecken. Watson hat von dieser Familie aber noch nie gehört, aber Leonard bügelt das weg und schwafelt einfach weiter. Man hätte ihnen gesagt, dass Watson ein Experte auf dem Gebiet der Gruppenversicherungen ist, dass sie aber natürlich nicht sagen können, wer ihnen das mitgeteilt hat. Sie wissen schon, Diskretion geht über alles. Und Leonard gibt auch ein Beispiel an, über das er gerne so viel wie möglich von dem doch so bewanderten Mr. Watson, der in seiner Firma Spencer, Spencer & Spencer ja für das Moderne, für das Mutige und für das Sorgfältige bekannt ist. Er möchte also so viel wie möglich über diese Gruppenversicherungen lernen, damit er und Clarisse, die hier Claire heißt, wenn sie nach Hause kommen, nicht mehr das schwarze Schaf der Familie Gobert sind, sondern jetzt endlich auch etwas über Versicherungen wissen. Und ein Beispiel, und dann wird es jetzt interessant, das Leonard angibt, ist die Gruppenversicherung von touristischen Unternehmen. Watson ist sehr misstrauisch diesen aufdringlichen Leuten gegenüber, bittet sie aber dennoch rein, bietet ihnen etwas zum Essen an und verschwindet in der Küche.
Leonard lässt sich aber nicht reinlegen, er bleibt gesittet sitzen und in der Tat ein paar Sekunden später kommt Watson wieder aus der Küche raus, gibt eine scheinheilige Frage von sich, aber Leonard ist klar, er wollte einfach nur schauen, ob diese seltsamen Leute vielleicht in seiner Wohnung herumschnüffeln. Dann gibt es ein Gespräch über Gruppenversicherungen, was vom Erzähler aber jetzt nicht lang in einem Vortrag dargelegt wird, sondern das sind nur 2-3 Sätze. Und dann hört Leonard Ziegengemeckere. Und in der Tat, Watson hat Ziegen auf seinem Landsitz, denn das ist ein großes Hobby. Er stellt Ziegenkäse her. Die drei besichtigen den Stall. Das ist eine Luxusausführung für die Ziegen. Es gibt auch musikalische Untermalung zur Steigerung der Milchproduktion. Und Watson zeigt ihnen auch seinen Lagerraum im Keller, Regale an den Wänden und Ziegenkäse über Ziegenkäse. Die haben alle eine runde, graue Form, sehen so aus wie der Ziegenkäse, den Leonard und Clarisse in Layton in Watsons Stadthaus gesehen haben. Dann verabschieden sich die beiden Agenten und vor dem Haus gibt es dann eine sehr seltsame Szene. Leonard meint nämlich plötzlich, da ist eine Stechmücke und haut Watson voll eine runter auf den Nacken, so richtig übertrieben. Dann rennt er weg, dass Watson gar nicht mehr nachkommt, schreit etwas von, er habe sein Taschentuch bei den Ziegen vergessen, kommt kurze Zeit später freudestrahlend zurück, als hätte er gerade die Welt gerettet, klatscht Watson nochmal in den Nacken, weil da war schon wieder eine Stechmücke und dann fahren er und Clarisse weg. Die Szene ist unglaublich übertrieben und auch, wie ich finde, sehr albern dargestellt. Was sie bedeutet, erfahren wir kurze Zeit später, denn auch Clarisse ist total überrascht von Leonards Verhalten.
Leonard präsentiert Clarisse nämlich jetzt 3 Laibe Ziegenkäse, die er geklaut hat. Dieses ganze Stechmückengeklatsche war nämlich nur dazu da, um Watson abzulenken. Bei jedem Schlag hat er ihm in die Tasche gegriffen. Beim ersten Mal hat er ihm nämlich den Schlüssel für sein abgeschlossenes Käselager geklaut. Als er angeblich sein Taschentuch aus dem Stall geholt hat, war er in Wirklichkeit in diesem Käsekeller und hat diese 3 Ziegenkäseleibe mitgehen lassen. Und bei der zweiten Stechmückenklatschaktion hat er den Schlüssel dann wieder an seinen Platz geschmuggelt. So, was hat er jetzt mit diesen 3 Ziegenkäsen vor? Das lässt er Clarisse gegenüber auch nicht sofort raus, sondern instruiert sie, wenn sie der nächsten Katze über den Weg laufen, soll sie einfach mal anhalten. Gesagt, getan. Leonard macht jetzt den Katzentest. Er lockt nämlich eine Katze, die ihn auf der Straße über den Weg gelaufen ist, an und hält ihr nacheinander diese 3 Ziegenkäseleibe unter die Nase. Der eine wird angeleckt von der Katze, die 2 anderen verschmäht sie aber, wendet sich angewidert ab. Ich habe jetzt mit einem Katzenbesitzer kurze Rücksprache genommen. Herzliche Grüße, du weißt schon, wer gemeint ist. Und der hat gemeint, also eigentlich sind Katzen jetzt nicht dafür berühmt, dass sie unglaublich auf Käse abgehen. Und wilde Katzen oder Katzen, die regelmäßig draußen unterwegs sind, sind in der Regel auch so scheu, dass sie sich nicht einfach von Fremden aus der Hand füttern lassen. Aber sei es drum, der Katzentest hat Leonard jetzt gezeigt, nur einer dieser 3 Käseleibe war wirklich Ziegenkäse. Bei den anderen beiden handelt es sich um, Sprengstoff. Wie er jetzt genau darauf kommt, weiß ich auch nicht. Wenn dieser Sprengstoff so gut getarnt ist, dass man ihn auf den ersten und offenbar auch zweiten und dritten Blick für Ziegenkäse halten kann und man ihn nur anhand des Katzentests identifizieren könnte, halte ich alles ein bisschen für unglaubwürdig. Aber Leonard stellt das jetzt als Tatsache dar. Watson ist der Sprengstoffexperte für diese Saboteure. In seinem Käsekeller lagert er große Mengen an Sprengstoff. So wie Leonard das nämlich jetzt getestet hat, scheint in den Regalen nur in der vordersten Reihe jeweils echter Ziegenkäse zu lagern. Alles andere hintendran muss dann wohl Sprengstoff sein. Ist auch plausibel, denn die Handvoll Ziegen, die Watson da auf seinem Landsitz hat, die könnten gar nicht so viel Käse produzieren, wie in seinem Gewölbe da lagert. Und Watson ist auch eigentlich ein guter Kandidat, denn als Versicherungsfachmann kann er natürlich die Sehenswürdigkeiten, die WTA besichtigen, im Rahmen einer vorgetäuschten Sicherheitsüberprüfung jederzeit kontrollieren, dabei ungestört seinen Sprengstoff anbringen Und eine beliebige Zeit später kann dieser Sprengstoff dann per Funkauslösung zur Explosion gebracht werden. Nachdem diese wirklich neue Information jetzt gesetzt ist, beschließt Leonard, wir müssen uns trennen. Clarisse soll an Watson dranbleiben, denn es ist damit zu rechnen, dass in nächster Zeit, also wahrscheinlich noch heute Nacht, der nächste Anschlag bevorsteht. Leonard kehrt nach London zurück, dazu nimmt er sich ein Taxi. Hier gibt es jetzt wieder ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Gefühlt haben Clarisse und Leonard ja den halben Tag gebraucht, um von London auf diesen Landsitz zu kommen. Laut Karte befindet sich Aldershot, wo dieser Landsitz ist, ungefähr 50 Kilometer von London entfernt. Das ist also in einer guten Stunde eigentlich zu schaffen. Und Leonard nimmt sich jetzt auch ein Taxi zurück und ist innerhalb von, weiß ich nicht, 1 oder 2 Stunden wieder zurück. Warum die Hinreise jetzt so lange gedauert hat, bleibt das Geheimnis des Autors. Auf der Fahrt zurück denkt Leonard jetzt noch darüber nach, dass es eigentlich doch jetzt an der Zeit wäre, Colonel Yu über ihre neuesten Erkenntnisse zu informieren. Aber er entscheidet sich dagegen. Das ist mal wieder typisch Leonard, er will alles alleine und selber machen. Und außerdem fürchtet er, dass der britische Secret Service jetzt sämtliche Lorbeeren für sich einheimsen könnte und der Verdienst des FND komplett unter den Tisch fällt. Also entscheidet er sich dagegen, Colonel Yu zu diesem Zeitpunkt zu informieren. Er begibt sich jetzt wieder zurück zur Secret Service Zentrale und möchte sich nochmal im Archiv umsehen.
Eins, was mir nachträglich in der Szene jetzt aufgefallen ist, ist, wenn wir uns an den Funkspruch erinnern, von dem ganz am Anfang des Buchs die Rede war, war ja die Rede davon, dass man bald wieder ruhig schlafen können würde, wenn alle Baudenkmäler irgendwie hops gegangen sind. Das klang so, als ob die Anschlagsserie bald zu Ende sein sollte. Wenn jetzt aber gut 2 Drittel des Ziegenkäsekellers von Watson mit Sprengstoff gefüllt sind, dann deutet das eher darauf hin, dass die Anschlagsserie noch ziemlich lange in die Zukunft reichen sollte.
Ja, oder dass diese ganze Menge irgendwo dann auf einen Schlag hochgehen soll und dann wird nicht nur die Nase von einer Statue abgeschlagen werden, dann geht wahrscheinlich ein ganzer Gebäudekomplex in Rauch auf.
Im britischen Geheimdienst geht Leonard ins Archiv. Diesmal möchte er das Buch Who is Who sich anschauen. Das ist ein dicker Wälzer, so eine Art erweitertes Telefonbuch, in dem wohl von bekannten, berühmten oder sonst irgendwie relevanten Personen Informationen über Lebensgeschichte, Verwandtschaftsverhältnisse, Hobbys oder sonstiges drinsteht. Er sucht nach Sir Marmaduke Torvax Llewellyn, der ja in den Akten zu den Anschlägen genannt wird, über den aber nie jemand Erkundigungen eingezogen hat. Aber viel erfährt er über den Sir nicht, gerade das Geburtsjahr. Dann wendet er sich an die Archivarin und möchte die Mitgliederliste, wenn es so etwas gibt, eines Panathenäon-Clubs haben. Der Name fällt jetzt hier auch wieder völlig aus dem Himmel. Der ist im ganzen Buch vorher noch nie genannt worden. Und ich habe mich gefragt, wie kommt Leonard jetzt auf diesen Clubnamen? Ich konnte einen Blick ins französische Buch werfen und da wird es klar, denn in dem Who is Who steht drin, dass der Sir Mitglied in eben diesem Club ist. Und dann ist klar, dass Leonard danach fragt. Was mich dann so ein bisschen gewundert hat, ist, dass es dieser Satz nicht ins deutsche Buch geschafft hat, denn der steht 1-2 Sätze, bevor Lenne diese Frage stellt. Warum man den rausgestrichen hat, der dann dazu führt, dass ich beim Lesen stolpere, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es eine Mitgliederliste, Lenne liest sich die Namen durch und wählt willkürlich einen aus, der ihm gefällt, Augustus Fitzhenry. Er hat nämlich jetzt eine Idee, er möchte Maske machen. Er geht zu Billy und Billy ruft diesen Augustus Fitzhenry an, gibt vorher wäre von einem offiziellen Amt und erzählt eine Geschichte, dass auf dem Landsitz des Fitzhenry eine immens gefräßige Insektenart gerade dessen preisgekrönte Rosensträucher frisst. Die Angestellten von Fitzhenry dort wären im Kampf gegen das gefräßige Insekt auch Feuerwehr und Polizei, aber die Anwesenheit des Sirs ist unbedingt notwendig. Und so locken sie Augustus Fitzhenry aus London heraus. Leonard möchte jetzt den vielleicht existenten Neffen dieses Fitzhenry abgeben. Lässt sich aus dem Magazin Perücken und Kleidungsstücke holen und macht sich auf den Weg in den Club.
die Szene, in der Leonard auch noch den Namen dieses ominösen Schädlings Musca exotica buriniensis erfindet, erinnert mich eklatant an die Szene in TKKG und die Vogeljäger, wo Tarzan sich mit der vorgeschützten Existenz einer epidemischen Feder- und Fellfaulitis Einlass auf das Anwesen von Herrn von Kicheritzky verschafft. Leonard hat sich jetzt also als französischer Neffe von Sir Fitzhenry verkleidet und begibt sich in dieser Maske zum Panathenion Club. Interessant fand ich, dass wenn man nach Panathenion Club im Internet sucht, kommt man zum französischen Wikipedia-Artikel über genau dieses Buch. Und ansonsten kommt da nicht viel. Allerdings gibt es in London tatsächlich den Athenium Club. Das ist ein altwürdiger Gentleman's Club für Künstler und Wissenschaftler. Und genau um so etwas handelt es sich jetzt auch bei dem Panathenion Club. Leonard scheitert erwartungsgemäß erstmal am Türsteher, hält ihn aber natürlich nicht auf. Er verschafft sich irgendwie über den Hintereingang und den Lieferanteneingang Zutritt, taucht in dem Club auf und sobald er sich da als Neffe von Sir Fitzhenry ausgegeben hat, wird er geduldet bzw. zuvorkommend behandelt. Er kommt jetzt an der Bar ins Gespräch mit ein paar der dort anwesenden Gentlemen. Unter anderem kommt dabei auch das Gespräch auf diesen ominösen Sir Marmaduke Thorwax Llewellyn, so würde ich ihn jetzt aussprechen, aber ich glaube, mit Namen und Aussprache haben wir es in diesem Buch hier ziemlich oft zu tun. Die Herren, mit denen Leonard sich unterhält, beklagen sich nämlich, dass besagter Sir Marmaduke für ihren Geschmack viel zu oft beim Wetten gewinnt. Im Panathenion Club werden offenbar regelmäßig im wahrsten Sinne des Wortes haarsträubende Wetten platziert. Zum Beispiel wettet ein Glatzkopf mit einem anderen Gentleman, dass er innerhalb von 2 Jahren wieder eine volle Haarpracht tragen wird. Der Barkeeper ist wohl auch der offizielle Notar für diese ganzen Wetten. Er hat hinter seiner Bar auf jeden Fall eine Liste, in die er Datum, Gegenstand der Wette, Einsatz und Zeugen einträgt. Die Wetteinsätze sind übrigens ziemlich hoch. Und obwohl Leonard verlangt, Einblick in diese Liste zu bekommen, wird er ihm verwehrt. Das dürfen nur Clubmitglieder. Einer seiner Gesprächspartner offenbart Leonard jetzt noch, dass er mit Sir Thorwax Llewellyn gewettet hat, dass die Dachkuppel von St. Paul nicht an diesem Abend in die Luft fliegt. Und der Sir hat dagegen gewettet und hat sogar einen definierten Zeitpunkt genannt, nämlich 21.15 Uhr. Einsatz der Wette waren 10.000 Pfund. Nachdem er diese Informationen erhalten hat, schrillen bei Leonard natürlich sämtliche Alarmglocken. Er verabschiedet sich hastig und springt in das nächste Taxi Richtung St. Paul. Es bleibt ihm nämlich nur noch eine knappe halbe Stunde bis zu dieser Deadline 21.15 Uhr.
Leonard braust zur St. Paul's Kathedrale, hält aber unterwegs an einer Telefonzelle an. Er verständigt den britischen Geheimdienst. Billy ist aber nicht da, aber eine Sekretärin nimmt 2 Meldungen von Leonard auf. Zum einen lässt er Billy ausrichten, wenn man wissen will, ob ein Kabel zu einem Blitzableiter gehört, dann reicht es nicht, einfach jemanden zu fragen, dann muss man selbst nachschauen. Und zum anderen regt er an, man solle sich doch mal den Ziegenkäse eines Mr. Watson in der Nähe von Aldershot anschauen. Die Sekretärin notiert das und sagt, dass sie es weitergeben wird. Sie wundert sich natürlich nicht, sie arbeitet ja schließlich beim britischen Geheimdienst und denkt vermutlich, dass das verschlüsselte Botschaften sind. An der Kathedrale angekommen, kann Leonard in einem Nebeneingang, der kein Sicherheitsschloss hat, das wird extra gesagt, mit seinem Dietrich einbrechen. Er rennt die ganzen Treppen hoch, ist völlig außer Atem, denn es sind nur noch 4 Minuten, bis die Bombe hochgehen wird. Leonard krabbelt auf die Dachhaube, sieht die Blitzableiterkabel, die in einen kleinen schwarzen Kasten gehen, öffnet den, kann den Sender erkennen, den Sprengstoff, schneidet Kabel durch und hat es gerade noch geschafft. Das ist eine spannende Action-Szene, wie unser Held hier jetzt wirklich auf den letzten Drücker verhindert, dass ein historisches Denkmal in London in die Luft fliegt. Und er dann wahrscheinlich mit. Das hat aber selbst unseren Helden nicht kalt gelassen, als er wieder heruntersteigt, etwas langsamer, zittern selbst Leonard die Beine. Er kommt unten an, dann hört er, wie ein Schlüssel im Schloss einer Außentür
der Kathedrale gedreht wird und wir kriegen einen dramatischen Szenenwechsel.
Wir blenden jetzt zurück zu Clarisse, was sie erlebt hat, seit sie sich am Nachmittag von Leonard getrennt hat. Das ist jetzt also eine der wenigen Szenen, in denen Leonard mal nicht vor Ort ist. Sie hat nämlich Watson beschattet, wie Leonard ihr das aufgetragen hat. Und der ist am frühen Abend mit seinem Auto nach London gefahren. Sein Fahrstil war allerdings sehr auffällig. Mal ist er sehr zügig gefahren, dann wieder sehr defensiv, fast ängstlich. Also irgendwas scheint da im Busch zu sein. Clarisse glaubt jedoch nicht, dass er bemerkt hat, dass sie ihn verfolgt. Kurz nach 9 langt er in London an St. Paul an, fährt zweimal im ersten Gang um die Kathedrale rum und parkt sein Auto dann. Er steigt aus, geht zu einer Telefonzelle, tätigt 2 Anrufe, dann geht er ein bisschen spazieren, scheint nur Zeit tot zu schlagen und schließlich trifft er sich an einem Seiteneingang von St. Paul mit 2 weiteren Männern. Das scheint jetzt so ungefähr die Szene vom Titelbild zu sein mit diesen 3 Gentlemen als Schattenriss und der großen Kathedrale im Hintergrund. Die Männer besprechen sich kurz, dann gehen die 2 wieder weg und Watson betritt St. Paul. Der scheint also auch einen Schlüssel dafür zu haben. Clarisse verfolgt ihn, aber sobald sie beide in der Kathedrale sind, hört sie, dass hinter ihr sich die Tür nochmal öffnet. Die beiden Männer scheinen zurückgekommen zu sein. Clarisse sitzt jetzt in der Falle. Sie hat nur die Chance, Watson auf die Treppe zu folgen. Er macht sich nämlich an den Aufstieg in die Kuppel. Auf der Flüstergalerie passiert dann, was Clarisse die ganze Zeit schon befürchtet hat. Die Männer bemerken sie, knipsen kurz ihre Taschenlampen an. Sie wird überwältigt und die Männer, es stellt sich heraus, es sind neben Watson, den sie ja hierher verfolgt hat, Bulliot, der Chef von WTA und Sir Marmaduke Sorbox-Llewellyn, versuchen sie mit Gewalt dazu zu zwingen, den Mund aufzumachen, was sie da zu suchen hat, wo sie herkommt und überhaupt. Sie muss ein paar Ohrfeigen einstecken, die Männer renken ihr fast den Arm aus. Sie geht zu Boden und flüstert nur noch verzweifelt gegen die Wand: Leonard, bitte helfen Sie mir.
Und wir erinnern uns, wir sind in der Flüstergalerie und mit Sicherheit steht unser Held hier irgendwo in der Ecke und hört diese geflüsterte Botschaft. Ich fand die Szene gut und spannend bis zu einem gewissen Punkt. Es fallen nämlich 2 Äußerungen und ich habe mich gefragt, was das in dieser Szene denn bitteschön soll. Zum einen, als Watson sie mit der Waffe bedroht, meint er, heben Sie hübsch die Ärmchen. Und dann wird Clarisse entwaffnet und man sagt, das ist aber ein großer Colt für so kleine Patschehändchen. Jetzt kann man diese Äußerung gerne in einer Comedy-Show machen. Da wird es mich nicht stören, vielleicht fände ich sogar lustig. Aber ich habe mich echt ernsthaft gefragt, was sollten solche Äußerungen bitteschön in einem Agentenroman? Wir sind hier in einer hochdramatischen Szene. Die Co-Heldin ist in Lebensgefahr und dann kommen so alberne, klamaukhafte Äußerungen. Die haben mich völlig aus der Spannung herausgerissen. Ich dachte zuerst, naja, vielleicht macht man das, um die Bedrohungslage für Kinder nicht so hochzuhalten. Aber dann wird ja explizit beschrieben, dass sie geohrfeigt wird, wie ihr die Hand verdreht wird und alles Mögliche. Also das kann es wohl auch nicht sein. Ich fand diese beiden Äußerungen hier völlig deplatziert. Mir haben sie die Szene kaputt gemacht. Und ich war in dem Moment von dem Leonard-Buch auch wirklich genervt.
Im letzten Kapitel spitzen sie jetzt die Ereignisse zu. Wir machen nochmal einen kleinen Zeitsprung zurück, sind jetzt wieder zu dem Zeitpunkt, als Leonard den Schlüssel im Schloss der Kathedrale hört. Er sieht nur im Dunkel 4 Gestalten, die hochschleichen. Er erkennt also nicht, dass eine davon Clarisse seine Verbündete ist. Leonard schleicht nach. Alle bleiben oben in der Flüstergalerie. Aber das Gespräch bzw. die Drohung und die Körperverletzung von Clarisse, die bekommt Leonard in dem Sinn ja nicht mit, weil in der Flüstergalerie die Akustik so ist, dass man das nicht hört, was quasi vor einem passiert. Erst als nach einer gewissen Zeit Clarisse geflüsterter Hilferuf, Leonard, helfen Sie mir, an sein Ohr dringt und dann auch ein bisschen Kampfgeräusch, weil sie auf dem Boden kniet, dann schreitet Leonard ein, er geht zum Angriff über. Aber es dauert nicht lange, ein paar Schüsse, ein paar Lampen und Leonard ist festgesetzt. Das Ganze wird in einem Abschnitt abgehandelt. Sir Marmaduke möchte Leonard und Clarisse einfach hier über die Balustrade werfen und die 100 Meter oder wie hoch der Turm ist, in den Tod segeln lassen. Aber die anderen beiden sind dagegen, meinen, das ist zu auffällig. Deshalb
werden Leonard und Clarisse ins Auto von Watson verfrachtet und die drei Verbrecher und die beiden Agenten fahren nach Aldershot raus. Dort sollen sie nochmal befragt werden und dann wahrscheinlich getötet. Die beiden Agenten werden in den Käsekeller gebracht und hier gibt es jetzt einen der Hinweise, den ich gerne häufiger im Buch gelesen hätte. Der Autor beschreibt nämlich, dass Watson die Lampe anschaltet, der Raum in helles Licht getaucht ist, bis auf einen schmalen, dunklen Spalt hinten. Und der wird gleich relevant, denn als die Ganoven die Agenten bedrohen, springt nämlich Billy aus eben jenem dunklen Streifen und hat eine Maschinenpistole in der Hand. Er hat also Leonards Nachrichten, die er über Telefon ja durchgegeben hat, erhalten und hat jetzt auf die Verbrecher gewartet. In diesem Gespräch, was dann folgt, fallen auch wieder meine Lieblingsworte, Ärmchen und Händchen. Schlussendlich aber geben die Ganoven auf und gestehen. Sie sind alle drei unter falschem Namen in England. Die Namen klingen alle französisch. Sie haben sich in irgendwelchen fernen Ländern kennengelernt und schon seit vielen Jahren verbrecherische Geschäfte miteinander gemacht. Jetzt gerade sind sie im Auftrag einer fremden Macht nach England geschickt worden und sollen dort Geld und Waffen besorgen. Und um Geld zu besorgen, ist Sir Marmaduke auf die Idee mit den Wetten verfallen. Die anderen Mitglieder in dem Panathenion-Club wissen also nichts davon, dass das alles gestellte Wetten sind, dass die Anschläge auf Marmadukes Konto gehen. Es ist also nicht so wie bei den drei Fragezeichen im Tal des Schreckens, wo gelangweilte Millionäre sich einen Zeitvertreib suchen und zusammen diese Wetten aushecken und was zu den Wetten führt, sondern hier ist es nur einer und der manipuliert die Wetten, die Ausgänge natürlich dementsprechend, dass er mit diesen Wetteinsätzen, er gibt an 1 zu 10, 1 zu 20, manchmal 1 zu 40, dass er mit diesen Wetten horrendes Geld verdient und das kann er dann seinen Auftraggebern übergeben. Die Ganoven werden abgeführt und Clarisse teilt noch mit, dass sie sicher ist, dass die Freundschaft zwischen England und Frankreich keinen dauerhaften Knacks bekommen hat. Und etwas, was ich an diesem Punkt nicht wusste, sondern nachschlagen musste, ist, dass die echten Namen der drei Verbrecher hier im Buch schon vorab genannt worden sind. Wir erinnern uns, Leonard hat ja eine Liste von über 100 Sprengstoffexperten mit Verbindungen in diese fernen Länder vom SNEEF-FND erhalten. Und drei, die besonders aufgefallen sind, waren just diese drei Namen der Leute, die sich als Bouillot, Marmaduke und Watson in England verdingt haben. Da waren also schon Hinweise gestreut, ganz am Anfang, die ich aber in dem Sinne nicht gesehen habe. Denn in dem Moment dachte ich mir, warum werden jetzt hier drei Namen ganz explizit genannt und dann auch noch gesagt, die Informationen sind viele Jahre alt, spielen gar keine Rolle. Ich habe das damals überlesen. Aber mit dieser Festsetzung der drei Verbrecher ist die Anschlagsserie beendet. Leonard hat seinen Auftrag erfüllt und die Geschichte endet hier.
Dann kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden begangen? Offensichtlich sind ja schon mal Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, damit einhergehend Sachbeschädigung. Anscheinend haben die drei Verschwörer hier illegale Waffengeschäfte mit irgendwelchen nicht-demokratischen ausländischen Mächten getätigt. Je nachdem, wie diese Organisationen einzustufen sind, kommt hier wahrscheinlich auch noch Finanzierung terroristischer Vereinigungen dazu. Ich gehe mal davon aus, dass das Führen der falschen Namen auch nur möglich ist, indem da eine Urkundenfälschung irgendwo im Hintergrund stattgefunden hat. Und im Fall von Sir Marmaduke Thorbergs Llewellyn dann auch noch einen Titel missbraucht, dass er sich hier irgendwie so einen Sir angedichtet hat. Bei den Wetten bin ich mir nicht sicher, ob das illegal ist. Private Wetten sind wohl erlaubt, allerdings gibt es da Einschränkungen, zumindest in Deutschland, dass die nicht regelmäßig oder mit hohen Einsätzen stattfinden dürfen. Dann grenzt das Ganze schon wieder an illegales Glücksspiel. Und ob jetzt Wettgewinne in jedweder Höhe jederzeit steuerfrei sind, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Es klang in den einen Quellen so, in den anderen so, als ob möglicherweise regelmäßige Wettgewinne auch versteuert werden müssten. Aber ich glaube, mit allen anderen Verbrechen haben sich die drei schon ausreichend strafbar gemacht, dass man jetzt nicht unbedingt noch auf ein Steuervergehen für nicht versteuerte Wetteinnahmen abzielen müsste.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich hier gefragt, weil Leonard ja so penetrant auf dem Blitzableiterkabel rumreitet, was das jetzt genau für eine Bewandtnis hatte für die Bombe. Die Kabel scheinen ja ziemlich groß, ziemlich lang gewesen zu sein, sodass er sie bei seiner ersten Besichtigung aus der Dachhaube von St. Paul's heraus gesehen hat. Hängen die also einfach nur da irgendwie auf den Kacheln oder woraus auch immer die Dachhaube steht rum? Sind das 2 Meter lange, dicke, fingerdicke Kabel? Ich vermute mal, das wird wohl die Antenne sein, mit der die Funksignale, die Watson aus seinem Auto, was vor der Kathedrale gestanden hat, übertragen worden ist. Das wird aber hier nie wieder thematisiert.
Ich habe mich noch gefragt, was es mit diesem initialen Funkspruch denn eigentlich auf sich hat, aufgrund dessen der Secret Service überhaupt auf die Idee gekommen ist, Leonard hier mitermitteln zu lassen. Unbekannte haben in französischer Sprache ausgetauscht, ja, demnächst werden sämtliche Baudenkmäler gesprengt sein und dann können wir wieder ruhig schlafen. Waren das jetzt Leute, die mit den Anschlägen nichts zu tun hatten? Und bezieht sich dieses ruhig schlafen drauf, dann müssen wir keine Angst mehr haben, dass irgendwo was in die Luft geht? Oder waren das Rebellen, die praktisch diese Anschläge in Auftrag gegeben haben? Und mit dann können wir wieder ruhig schlafen, meinen sie nur, ja, dann wird unser Sir hier genug Wettgewinne eingestrichen haben, dass unsere Bewaffnung auf jeden Fall sicher finanziert ist. Des Weiteren ist mir immer noch nicht so ganz klar, warum Leonard sich bei den Rundreisen am Anfang im Bus so aufführt. Also warum er diese selten dämlichen Fragen stellt und Clarisse die ganze Zeit nur provoziert.
Also am Anfang, in der ersten Bustour, könnte ich das vielleicht sogar noch verstehen, dass Leonard vielleicht einfach sich selbst als völlig vertrottelt darstellen wollte, für den Fall, dass doch irgendeiner der Touristen dort hinter den Anschlägen steckt. Und dann wird man wahrscheinlich als Verbrecher nicht glauben, dass ein undercover eingeschleuster Polizist sich so auffällig verhält. Da macht es dann noch Sinn.
Dann frage ich mich noch, wie die 3 Saboteure denn so lange unentdeckt bleiben konnten. Okay, Watson und Sir Marmaduke standen jetzt nicht im Fokus der Nachforschungen vom Secret Service, wobei man ja, wenn man ein bisschen weiter das Netz ausgeworfen hätte, auf die schon hätte kommen können. Gerade Watson, der Versicherungsexperte, der mit WTA zusammenarbeitet. Aber zumindest Bouliot, der lebt jetzt seit 20 Jahren unter falschem Namen in London. Dass der Secret Service selbst auf eine tiefgreifende Überprüfung hin nicht darauf gestoßen ist, dass das genau der Typ ist, über den der FND vor 20 Jahren schon ein Dossier angelegt hat, weil das ein Sprengstoffexperte ist, finde ich ein bisschen merkwürdig. Soll aber vielleicht auch einfach nur verdeutlichen, dass der FND im Geheimdienst einfach das Nonplusultra ist und alle anderen ausländischen Geheimdienste dagegen einfach aussehen wie die Schlümpfe.
Mein Fazit: Wetten als Finanzierungsquelle für verbrecherische Organisationen, das fand ich überraschend, das habe ich nicht kommen gesehen. Ich fand, das Buch hatte einige spannende Szenen. Die Szene im Tower, als Clarisse und Leonard sich gegenseitig bekämpfen und meinen, der jeweils andere sei der Saboteur. Die Entschärfung der Bombe auf St. Paul's, auch wenn es sehr kurz abgehandelt wurde. Und auch die Schlussszene, als diese verschiedenen Gruppen hoch in die Flüstergalerie marschieren und die Flüstergalerie dann wichtig wird, die am Anfang nur eine Touristenattraktion war, das war ganz gut gemacht, das hat mir gefallen. Gefehlt haben mir in dem Buch so ein kleines bisschen die Hinweise für den Leser. Ich will zwar nicht mitraten, aber so ganz im Dunkeln gehalten möchte ich auch nicht werden. Und Leonard hat sehr häufig Dinge gesagt, bei denen ich nicht genau wusste, wie er da drauf gekommen ist. 2 Hinweise gab es ja. Zum einen die Namen der 3 Haupttäter zum Schluss, die in dem Moment am Anfang auf der Liste nicht aufgefallen sind. Und die Sache mit Billy und den dunklen Streifen. Und davon hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht. Was mich in dem Buch allerdings wirklich gestört hat, war die durchgehende Albernheit. Du hast ja schon angesprochen, Leonards blöde Fragen im Bus, Leonards Gespräch mit Bouliot, als er ihn nicht aus seinem Büro herauslässt, Leonards Gespräch mit Watson, die Sache mit den Stechmücken, die Ärmchen, die Händchen, die Patschehändchen, das war unglaublich klamaukhaft und slapstickhaft und mir war es einfach viel zu viel. Das kann man mal gelegentlich machen, um Lennets Charakter ein bisschen darzustellen, aber bitte nicht in spannenden Szenen, wo es gerade dramatisch wird. Da fand ich es einfach als Stilmittel völlig fehl am Platz. Das hat mir auch im Laufe des Lesens das Buch sehr häufig verleitet und ich hatte oft keine Lust mehr weiterzulesen und habe dann zuerst mal ein paar Stunden was anderes gemacht. Wenn man dieses Buch ein wenig anders schreiben würde, die ganze Albernheit deutlich runterfahren, dann glaube ich, dann hätte es ein gutes Buch werden können. Im Laufe des Lesens war es sehr oft meine Meinung, das Ding kriegt einen Daumen nach unten im Fazit. Jetzt, 2 Wochen später, bin ich nicht mehr ganz so negativ, weil diese ganzen Dinge, die mir nicht gefallen haben, sind so ein bisschen verblasst und ich weiß es nur noch, aber es regt mich nicht mehr so wirklich extrem auf. Aber ich würde dem Buch trotzdem und gerade im Vergleich zu den beiden wirklich guten Büchern über die Ausbildung und die Astronauten, die wir schon besprochen haben, würde ich diesem Buch ein Neutral geben mit sehr starker Tendenz nach unten. Und ich habe im Moment auch nicht vor, es in naher Zukunft nochmal zu lesen.
Mein Fazit. Ich gebe dir recht, es wird hier sehr wenig entwickelt oder gefolgert oder angedeutet, dass der Leser dem Ganzen irgendwie folgen könnte. Lennet kommt mir gefühlt ständig mit einer neuen Idee oder einer neuen Spur um die Ecke und stellt das als Tatsache hin, ohne dass ich genau weiß, wo das herkommt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Handlung gelegentlich springt, sodass ich nicht weiß, warum geht es jetzt hier so weiter. Teilweise auch innerhalb eines Gesprächs, dass das Thema so schnell wechselt, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Ich habe jetzt nicht das französische Buch im Detail studiert, das war mir einfach zu viel Arbeit. Ich vermute, dass das zum Teil an Kürzungen liegt, wie auch zum Beispiel dieses Lennet findet im Who is Who, dass Sir Marmaduke Thorax Llewellyn Mitglied im Panathenium Club ist und deshalb geht er dahin. Da kommt tatsächlich, kann ich bitte die Mitgliedsliste dieses Clubs haben, so aus heiterem Himmel, warum? Und ich meine, es war genau ein Satz, den drinstehen zu lassen, das kann jetzt nicht dazu geführt haben, dass das Buch irgendwie teurer im Druck wird. Lennets Geheimniskrämerei hat mich auch ein bisschen genervt. Dieses, ja, Clarisse, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, warum, aber veranlassen Sie doch bitte eine Vernehmung von Baby Schuh. Ich sage Ihnen dann morgen, worum es geht und morgen werde ich neue Erkenntnisse haben. Auch, dass er sich beim Fund dieses Ziegenkäses im Stadthaus anscheinend schon seinen Teil denkt, wird dem Leser durch keine Andeutung kenntlich gemacht. Ich gebe dir weiterhin recht, dass das Buch über weite Strecken nicht lustig, sondern wirklich nur albern ist. Also, dass Lennet gerne mal dummes Zeug redet, das ist Kanon. Aber in diesem Buch ist es echt übertrieben. Vor allem im Vergleich zu den wirklich dramatischen oder spannenden Stellen, die mir hier ein bisschen zu kurz kommen. Die Überwältigung in St. Paul's Cathedral, wo Lennet sogar auch noch eine Schussverletzung davon trägt, das ist gefühlt in einem halben Abschnitt oder in einer halben Seite abgehandelt und dann wird wieder ein bisschen rumgeblödelt. Das Thema an sich fand ich eigentlich überraschend. Der Schluss, dass es eben nicht nur um Wetten von gelangweilten Leuten geht, sondern dass da auch noch ein Sinn dahinter steht, dass da eine Terrorfinanzierung praktisch dahinter steckt, ist eine überraschende Auflösung. Insofern hätte man aus der Geschichte, glaube ich, mehr machen können. Ich halte es auch für ein eher schwächeres Lennet-Buch, aber ganz so genervt war ich jetzt nicht davon. Die Ärmchen und die Händchen kommen halt noch obendrauf, aber das hat mich jetzt nicht im Speziellen genervt. Insofern kriegt es von mir noch einen schwachen Daumen hoch, aber auch in Richtung neutral.
Und damit sind wir mit einem fast identischen Fazit am Ende dieser Podcast-Episode angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat wird der Themenblock Ihre Wetten abgeschlossen. Wir besprechen ein Hörspiel aus der Reihe 5 Freunde. Und es wird auf eine bestimmte Art auch um Wetten gehen. Aber anders als in den letzten beiden Folgen. Bis in 4 Wochen.